D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Simpsons haben, wie es alle momentan tun, die 100 Tage zusammengefasst. 100 Tage Trump. Und Marge Simpson hält's kaum noch aus.
Oh Gott, this is horrible.
Marge, please, give the President of the United States some time. He's only 70 years old.
Homer beschwichtigt. Ach komm, lass ihm doch etwas Zeit. Er ist doch erst 70 Jahre alt. Auch wir wollen Bilanz ziehen. Allerdings sprechen wir heute Abend mit US-Bürgern, einem Trump-Gegner und einem Trump-Fan. Das ist natürlich besonders spannend, wie der Fan die ersten 100 Tage der Präsidentschaft empfunden hat. Hört ihr gleich in 7 Minuten hier. Außerdem, ihr habt es eben gehört, in der Türkei sind weitere 9.100 Polizeibeamte entlassen worden. Da fragt man sich natürlich Klaus Jansen aus dem Team.
Hey ho.
Hey ho. Wo sind überall diese Polizisten hin? Beziehungsweise wie?
Das sind ja nicht nur diese 9.000, es sind mehr. Es sind 120.000 Entlassungen in der ganzen Türkei in den letzten Monaten gewesen. Beamte, Richter, Staatsanwälte und so weiter. Was ist mit denen allen?
Ja. Gibt es noch genug Polizisten auch? Genau die Fragen stellen wir unserer Korrespondentin in der Türkei so gegen 15:15 vor. Redaktionskonferenz am Donnerstag. Mit dabei ist Klaus.
Hallo, Jansen.
Am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Auf eines können wir uns, glaube ich, einigen. Die ersten knapp 100 Tage waren anstrengend. Am Samstag ist Donald Trump 100 Tage im Amt. Anstrengende Wochen und Monate für, klar, uns Journalisten, aber auch für euch, die ihr vielleicht durch die eine oder andere Aktion dieses Mannes verunsichert worden seid. Und wahrscheinlich selbst für die Anhänger von Trump war es anstrengend, immer wieder zu erleben, wie vieles von dem, was ihr Präsident versprochen hatte im Wahlkampf, dann am Ende doch nicht klappt. Die 100 Tage Trump-Bilanz ziehen dieser Tage viele Medien. Spannende Vergleiche zu anderen US-Präsidenten, auch Trumps Auslandsreisen. Null. Obama hatte nach 100 Tagen bereits 8. Trump hatte bereits 19 freie Tage auf dem Golfplatz. Obama und Bush hatten nach 100 Tagen 0. Wir sprechen heute Abend mit zwei US-Bürgern, die hier bei uns in Deutschland leben. Einer ist Trump-Gegner, der andere ist Fan. Nicholas Smith, der in Essen einen Burgerladen hat, der seitdem bekannt ist, dass er Trump unterstützt, nicht mehr läuft. Und jetzt, Nicholas, macht ihr am Sonntag dicht. Was ist los?
Es gibt verschiedene Sachen. Es gibt seit dem Anfang des Verfahrens einen Rechtsstreit zwischen meinem Vermieter und den Nachbarn hier im Haus, weil der hat das ohne Recht vermietet als Gastronomie und das dürfte er eigentlich nicht machen. Mhm. Also ich könnte weiter streiten, um hier zu bleiben, aber ich habe entschieden, dass es macht wenig Sinn, weil irgendwann, ich muss hier raus.
Aber du könntest noch ein anderes Restaurant anmieten und dort weitermachen. Aber du hast
ja, stimmt. Aber also meine Erfahrung mit Geschäft hier in Deutschland ist, dass ich muss die ganze Zeit ganz viel Steuer bezahlen und nur in bestimmte Industrien, denke ich, es macht Sinn, selbstständig hier zu sein.
Hm. Du hast aber auch, wie wir immer wieder gehört haben, auch Ablehnung erfahren, weil eben relativ viele Medien auch über dich berichtet haben und deine Unterstützung für Donald Trump, ne?
Ja, das stimmt auch. Also seit seiner Amtseinführung, wir haben halb so viele Kunden als vorher. Hm. Und im Februar, das war ganz gutes Geschäft, also unser bester Monat, weil es war in jeder Sender berichtet, dass es gibt einen Boykott gegen den Laden und ich hatte Menschen, die sind von als weit als Rostock hier nach Essen hingefahren.
Okay.
So ganz tolle Unterstützung, aber man kann nicht erwarten, dass jede Woche Gruppen fahren von Berlin oder Rostock nach Essen, um einen Burger zu essen.
Auch wenn er lecker ist wahrscheinlich.
Ja, stimmt.
Was ist jetzt dein Plan? Was machst du jetzt?
Ich gehe nach Washington. Ich habe ein paar Jobmöglichkeiten. Ich gehe in Politik.
Tatsächlich? Okay.
Ja.
Wie schafft man da den Einstieg in die Politik in Washington?
Ich habe gute Kontakte mit meinem Vertreter in Congress, Devin Nunes. Und vielleicht es gibt eine Möglichkeit da, in sein Büro zu arbeiten oder vielleicht in irgendeine andere konservative Lobbyist-Gesellschaft.
Okay. Nicholas, erzähl uns, warum Trump dein Vertrauen auch heute noch nach knapp 100 Tagen im Amt verdient hat.
Mein Hauptgrund, um ihn zu wählen, war wegen seiner wirtschaftlichen Vorschläge. Und also wir haben nur gestern gelesen, seine Pläne für die Steuersenkung. Und ich finde, das ist genau, was wir brauchen, um mehrere Arbeitsplätze zu realisieren. Also wir senken das von 35% für Geschäfte zu 15%. Also ich habe gewünscht, dass Fabriken und Geld von amerikanischen Unternehmen würden zurück nach Amerika fließen. Und das ist ein idealer Vorschlag, um das zu schaffen.
Was aber oft passiert, wenn Unternehmen mehr Geld haben, weil sie weniger Steuer zahlen müssen, dass sie das Geld einfach behalten und nicht die Menschen einstellen und sagen, wir bringen die Jobs zurück nach Amerika. Kann das nicht passieren hier?
Das könnte passieren, aber dem Grund, dass die im Moment so viel Geld behalten und überhaupt im Ausland ist, weil wir sind eine von den einzigsten Ländern, die versteuern Geld, was man im Ausland verdient. Also die Unternehmen müssen gerne das Geld zurück nach Amerika bringen, aber das kostet zu viel. Und natürlich können die Bonuses bezahlen oder was anderes, aber ich denke, dass die meisten Geld geht in die richtige Plätze, um neuen Arbeitsplätze zu machen.
Steuersenkungen, ich glaube, würde jeder von uns unterschreiben, sind eigentlich eine gute Sache. Steuersenkungen müssen aber auch irgendwie finanziert werden. Hast du eine Vorstellung, wo er das viele Geld hernimmt, was er da dann nicht mehr einnimmt?
Also es war vorgeschlagen von Congressman Ryan, dass wir eine sogenannte Border Adjustment Tax machen. Mhm. Aber das ist nicht in der Steuerplan von Trump von gestern.
Sowas wie Einfuhrzölle?
Ja, also wir haben keine Mehrwertsteuer, keine nationale Mehrwertsteuer in Amerika.
Das ist für Bundesstaat unterschiedliche Umsatzsteuer im Prinzip, ne?
Ja, aber den Bundesregierung hat keine Mehrwertsteuer.
Ja.
So wie in Deutschland, es gibt 19% Mehrwertsteuer, was unsere amerikanischen Firmen bezahlen müssen. Mhm. Und es war vorgeschlagen, dass wir haben auch ein 20% Steuer für fremde Importierer. Mhm. Also das ist immer noch möglich. Es gab gestern, die haben gesagt, dass wir haben eine neue 20% Steuer auf Weichholz von Kanada. Und ich denke, wir können mehr davon sehen, wo die denken, wir haben unfaire Konkurrenz oder ausländische Regierungen unterstützen bestimmte Industrien zu viel, dann wir werden so zielorientierte Steuer sehen.
Das ist halt die Frage, ob dadurch nicht irgendwelche internationalen Handelsabkommen gebrochen werden und Gesetze, internationale Vereinbarungen verletzt werden. Aber das ist natürlich eine andere Sache, werden wir dann sehen, ob es da am Ende Streitigkeiten gibt. Wie macht sich Trump generell so? Bist du stolz auf ihn?
Also ich bin stolz, dass der treibt seine Politik weiter wie in seiner Art. Also das ist eine andere Sorte von Stolz, als was man für Obama gefühlt hat, ich denke. Also wenn der twittert und so komische Sachen äußert, das ist natürlich peinlich, auch für mich. Aber ich denke, seine Pläne und auch seine Gründe, so in diese einfache Art zu sprechen, sind richtig. Weil die letzten 8 Jahre unter Obama, also die Amerikaner von die Mitte des Landes, so von die entscheidenden Bundesstaaten, zum Beispiel Ohio und Michigan. Es gab das Gefühl, dass wir müssen uns schämen, amerikanisch zu sein. Und jetzt, ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir haben einen Präsident, der sagt, wir können stolz, amerikanisch zu sein.
Ich glaube aber, das ist so eine Innenverhältnissache. Also innerhalb der USA, ich höre daraus, dass du sagst, wir innerhalb der USA haben das Gefühl gehabt, wir müssen uns schämen, Amerikaner zu sein. Jetzt haben wir aber die Situation, dass ihr euch nach außen hin durch Trump so schlecht verkauft, dass auf internationalem Parkett ihr euch vielleicht schämen müsst. Ist das nicht schlimmer?
Um den amerikanischen Geist zu unterstützen, ist wichtiger als die Ausländer zu überzeugen.
Okay. Dann wünschen wir dir viel Erfolg zurück in den USA. Danke, dass du hier zu Gast warst und eine gute Zeit hier hoffentlich bei uns hattest. Und alles Gute.
Ja, danke. Jo. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ja. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Deutsche Politik, Bundestagsreden, das kann schon mal relativ langweilig sein. Aber heute war ein bisschen Schalalalala im Bundestag. Thomas Oppermann von der SPD hat nämlich heute Geburtstag. 63 Jahre alt ist er geworden. Glückwunsch. Und da hat er mal einen rausgehauen, Klaus.
Ja, sozusagen. Der war ganz gut drauf. Also er sollte direkt nach Angela Merkel reden. Bevor er richtig anfing, hat er aber das ja gesagt.
Das größte Geschenk für mich ist allerdings nicht, dass ich an meinem Geburtstag auf die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin antworten darf, sondern dass... Das größte Geschenk ist, dass gestern Abend Borussia Dortmund in einem großartigen Spiel 3:2 gegen Bayern München gewonnen hat.
Ja, hat das allen nochmal so richtig schön aufs Brot geschmiert, die dagegen waren. Thomas Oppermann, nicht nur SPD-Fraktionschef, der ist auch bekennender Borussia Dortmund-Fan. Ja, und da war das Getuschel dann ziemlich groß im Bundestag.
Und dann ging es ganz normal weiter mit trockener Politik, oder was?
Nö, also so schnell ging das nicht. Die Politiker, die haben nicht aufgehört, da zu tuscheln und dazwischen zu rufen. Da wollte halt jeder was zu sagen zu so einem wichtigen Thema halt mal im Bundestag. Und da musste Parlamentssprecher Norbert Lammertz dann für Ordnung sorgen.
Die Roten verlieren Adi. Das müssen Sie aber bei meiner Rede sagen.
Also, ich werde dazu jetzt keine Abstimmung im Bundestag herbeiführen. Insofern empfehle ich, dass wir auf den eigentlichen Gegenstand der Debatte zurückkommen.
Das Ergebnis von gestern könnte man auch mit einer Abstimmung nicht korrigieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, okay. Danach war es dann auch wieder gut und dann ging es auch wieder weiter mit Frankreich, Israel, wichtigen Themen halt irgendwie.
Wann ist nochmal Pokalfinale?
Pokalfinale ist ziemlich, also ist genau in einem Monat, in Berlin natürlich dann auch.
Ist gar nicht so weit weg vom Bundestag. Also wenn der BVB dann gegen Frankfurt gewinnt, dann gucken wir, wie Thomas Oppermann dann eskaliert wahrscheinlich.
Schorlalala.
Im Bundestag. Gute Stimmung heute auf jeden Fall. Und Altherrenhumor ein wenig. Ja. Ist aber okay.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und weiter geht's. Die türkische Polizei hat weitere 9.100 Polizeibeamte suspendiert, weil sie Verbindungen zur Gülen-Bewegung haben sollen. Bei landesweiten Razzien waren außerdem mehr als 1.000 Verdächtige festgenommen worden. Hier ist D-Radio Wissen. Unsere Korrespondentin in Istanbul ist Luise Sammann. Luise, bei dieser Zahl von Suspendierungen, und das waren ja nicht die ersten, es sind ja weitere Zehntausende, da fragt man sich schon, gibt es in der Türkei überhaupt noch Polizisten?
Ich habe das auch tatsächlich nochmal nachgucken müssen, aber es ist so, es gibt in der Türkei über 270.000 Polizeibeamte. Wenn man sich diese Zahl vor Augen ruft, dann sind 9.000 immer noch eine große Zahl, eine Wahnsinnszahl für mal eben über Nacht entlassen zu werden, aber natürlich trotzdem nichts, was das System an sich ins Straucheln bringt. Also 9.000 von 270.000, die kann der Staat offensichtlich verkraften. Das merkt man auch, wenn man hier unterwegs ist. Also es ist ja sehr viel Polizeipräsenz inzwischen in der Türkei, in Istanbul, an jeder Ecke, am Taksimplatz besonders, aber auch an anderen zentralen Plätzen stehen hier inzwischen einfach dauerhaft große Polizeiaufgebote, so Sondereinsatzkommandos. Sie sollen schützen, man fühlt sich oft eher unsicher durch ihre Anwesenheit. Aber also das zeigt, der Polizeiapparat ist schon noch funktionstüchtig offensichtlich.
Wie war das diesmal? Hat es flächendeckend Polizisten in der ganzen Türkei getroffen oder nur bestimmte Personen?
Nein, es scheint tatsächlich in vielen unterschiedlichen Provinzen Menschen getroffen zu haben. Die Razzien der letzten Tage haben alle 81 türkischen Städte betroffen. Und es gibt ja offensichtlich, das schrieb die Zeitung Hürriyet gestern hier, es gibt auch offensichtlich noch eine große Liste weiterer verdächtiger Personen auf dem Radar im Moment des Geheimdienstes und der Polizei. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen sicherlich noch von weiteren Razzien zu hören bekommen. Und da nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt, ob und wie der Staat eigentlich noch funktionsfähig ist. Also offiziell ist alles funktionstüchtig. Die Regierung bemüht sich, das jederzeit zu betonen, dass auch das Bildungsministerium, was ja sehr von diesen Razzien in den letzten Monaten betroffen war, weiter funktioniert und dass auch das Justizministerium oder der Justizapparat funktioniert und so weiter. Das sind die offiziellen Infos. Da wird auch sehr wenig Insiderwissen dringt dann nach außen. Aber es gibt doch immer mal wieder so kleine Lücken und Gerüchte. Ich habe zum Beispiel mit Richtern und Staatsanwälten gesprochen, die, das würden sie niemals offiziell und mit Namen sagen, aber hinter verschlossenen Türen sagen sie dann eben doch, dass es zum Beispiel im Justizapparat inzwischen große Probleme gäbe, dass sich die Fälle, die einfach nicht bearbeitet werden können, stapeln auf den Schreibtischen, weil einfach so viele Richter und Staatsanwälte durch diesen Terrorvorwurf entlassen wurden in letzter Zeit, dass ganz schlicht und einfach das Personal fehlt und dass deswegen wirklich sich da Sachen aufstauen, die eigentlich längst hätten bearbeitet werden müssen.
Was wird denn aus all den Leuten? Das waren ja nicht die ersten Suspendierungen. Es hat Polizisten getroffen, Lehrer. Lehrer, Richter, du hast es gerade schon gesagt, Professoren. Was ist aus denen geworden, die schon suspendiert wurden in den vergangenen Monaten?
Also die meisten davon warten, hoffen tatsächlich einfach darauf, dass sie irgendwie, vielleicht wenn dieser Ausnahmezustand mal zu Ende ist, wieder zurück auf ihre Posten kommen werden. Die meisten sind ja nicht direkt verhaftet worden, sondern eben erstmal suspendiert. Da soll genauer untersucht werden, inwieweit die Verdächtigungen zutreffen oder nicht. Und was ich so ein bisschen erlebe, ist, dass die Leute eher stillhalten, eher versuchen, nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern in stiller Verzweiflung hoffen, dass sie irgendwie eine Möglichkeit haben, zurück in den Staatsdienst zu kommen. Denn man muss bedenken, das sind oft ja Leute, die müssen ihre Familien ernähren. Denen wird von einem Tag auf den anderen das Gehalt weggestrichen. Also sie verdienen nichts mehr oft. Wenn es härter kommt, ist es so, dass ihnen auch sämtliche Rentenansprüche versagt werden. Und vor allem, was ganz schlimm ist für viele, ist, sie finden auch anders keinen Job mehr. Diese Leute sind sozial stigmatisiert hier. Wenn man plötzlich als Terrorunterstützer dasteht, das muss man sich mal vorstellen, was das in der Familie auch bedeuten kann, in der Nachbarschaft. Ich habe mit einer Lehrerin gesprochen, die wirklich immer wieder sagte, sie verheimlicht das, dass sie suspendiert ist. Sie achtet darauf, dass sie sich tagsüber in ihrer Nachbarschaft weiter nicht blicken lässt, damit die Leute denken, sie wäre bei der Arbeit, weil sie solche Angst davor hat, was die wohl über sie denken, wenn sie hören, sie ist als Terrorunterstützerin suspendiert.
In Deutschland gäbe es irgendeine Art von Sozialhilfe, Hartz IV oder Arbeitslosengeld I, gibt es sowas in der Türkei? Also bekommen die irgendeine Art von Unterstützung?
Nein, gerade diese Leute bekommen sowas auf keinen Fall und vor allem nicht, solange ihre Fälle eben nicht richtig untersucht sind und solange dieser Ausnahmezustand anhält hier. Es gibt die Hoffnung, dass sie dann eben, wenn das mal alles vorbei ist, dass dann es Entschädigungen geben soll für diejenigen, die falsch getroffen wurden. Aber die Hoffnungen der Betroffenen sind dahingehend sehr gering, weil es einfach inzwischen solche wahnsinnigen Zahlen sind, mehr als 120.000 Entlassungen eben, dass man sich natürlich fragt, wie soll denen allen Gerechtigkeit widerfahren. Also offiziell gibt es solche Versprechen. Auch der Premierminister Binali Yildirim hat das mehrfach betont. Aber es ist in der Realität bisher nichts passiert und eher gering auch die Hoffnung der Betroffenen, dass jemals etwas passieren wird.
Luise Sammann in Istanbul über weitere Massensuspendierungen von Polizisten in die Radio Wissen. Wenn ihr zur Arbeit wollt und das ist weiter weg, dann sitzt ihr vielleicht in Bus und Bahn und es ist voll und es riecht auch irgendwie komisch und ihr habt Langeweile und ihr holt euer Smartphone raus. Das ist super, das freut nämlich die Wirtschaft, steht jetzt in einem neuen Buch. Klaus, warum das denn bitte?
Ja, weil wir in Bus und Bahn einfach sozusagen in unser Handyleben flüchten, also der digitale Fluchtinstinkt und dann die Wahrscheinlichkeit einfach steigt, dass wir auch was kaufen unterwegs oder dass wir das dann zumindest beschließen, dass wir das machen wollen. Das hat eine Studie bestätigt, die steht im neuen Buch Tap Unlocking the Mobile Economy von einer New Yorker Forscherin und da ist bei rausgekommen, dass sogar mehr verkauft wird, je enger es in der U-Bahn ist.
Tatsächlich, also je mehr Gequetsche, desto mehr verzweifelte Shopping-Einkäufe.
Sozusagen, also bis zu einem bestimmten Punkt zumindest stimmt das. Also beim Test in China ist rausgekommen, in einem überfüllten Zug, also 5 Menschen pro Quadratmeter, ist schon echt eng, da wird fast doppelt so viel bestellt wie in einem nicht so vollen Zug mit 2 Menschen pro Quadratmeter. In Tokio oder Hongkong, wenn du da mal unterwegs warst, manchmal sind da bis zu 11 Menschen auf einen Quadratmeter gequetscht. Da wird es dann schon ein bisschen schwierig, sich überhaupt zu bewegen und das ist dann nicht mehr so gut fürs Geschäft, aber wenn es also ordentlich voll ist, dann sehen viele wohl Werbung und Kaufangebote als willkommene Abwechslung an, also im Vergleich zu dieser Situation, in der du gerade steckst. Und die sind dann gerne bereit, was zu bestellen.
Man muss sich auch belohnen, ne? für den Mist, Qual, den man sich da gerade antut. Genau.
So sieht's aus.
Also schön, endlich mal was Positives beim Thema überfüllte Züge. Komm, lass noch ein paar mehr Leute reinquetschen. Wir wollen heute noch was verkaufen. Da bekommt der Satz, den Preis drücken, eine ganz andere Bedeutung.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gaffer sind für Polizei, für Feuerwehr, für Rettungskräfte im Allgemeinen ein großes Problem, ein immer größer werdendes Problem auch. Härter durchgreifen, das ist die Forderung seit einiger Zeit. Warum nicht mal so einen Gaffer in den Knast stecken? Genau das ist heute auf den ersten Blick passiert. Das Amtsgericht Bremervörde hat einen 27-Jährigen im sogenannten Gaffer-Prozess zu 4 Monaten Haft verurteilt, ohne Bewährung. Das war allerdings ein ganz, ganz besonderer Fall. Klaus Jansen aus dem DRD-Wissen-Team. Du hast dir diesen Fall angesehen. Klaus, warum soll der Angeklagte jetzt erstmal in Haft?
Ja, der Richter hat das am Nachmittag damit begründet, dass der Mann Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet hat und Körperverletzungen begangen hat. Der war schon vorbestraft, da lief schon eine Bewährungsstrafe, deshalb jetzt also 4 Monate ohne Bewährung. 2 Mitangeklagte, seine Brüder, die sind heute noch mit Geldstrafen davon gekommen, 100 und 150 Euro wegen Beleidigung und einem Schlag gegen den Polizisten. Aber von Gaffen ist im Urteil gar nicht die Rede gewesen. Also auch wenn der Prozess in den vergangenen Monaten unter diesem Namen Gaffer-Prozess eigentlich lief.
Weil es eben damit auch angefangen hat, oder? Also gegafft haben die Brüder.
Das könnte sein, aber den 3 Brüdern ist also hauptsächlich vorgeworfen worden, bei diesem spektakulären Verkehrsunfall in der Eisdiele in Bremervörde im Sommer 2015 mit der Polizei aneinander geraten zu sein. Dabei wurden Polizisten, Feuerwehrmann, auch der 27-jährige Angeklagte, die wurden alle verletzt. Die Anklage sagt, das waren gewalttätige Gaffer, die trotz Platzverweis nicht gehen wollten. Die haben da auch mit dem Handy gefilmt, heißt es. Die Verteidigung sagt aber nein, das waren keine Gaffer, die sind durch die Medien vorverurteilt worden und tatsächlich konnte man ihnen das Filmen zum Beispiel nicht nachweisen. Also da gab es keine Beweise für.
Das Ganze ist trotzdem Gaffer-Prozess. Was ist jetzt mit Gaffen? Ist das strafbar oder ist es nicht strafbar?
Also Gaffen ist nicht strafbar in Deutschland, steht nicht im Strafgesetzbuch. Das ist maximal eine Ordnungswidrigkeit. Und es ist ja auch schwer zu sagen, also wann fängt Gaffen an? Also wie lange musst du irgendwo hinsehen? Wie lange musst du stehen bleiben, damit du schon Gaffer bist? Und das ist ja auch kaum richtig fassbar, so dieses Thema Gaffen. Die Jungs in Bremervörde, die waren nicht allein am Unfallort auch. Also Bremervörde, das ist so ein kleines Städtchen. Da rast dann ein Auto in der Eisdiele, 2 Menschen sterben. Da gab es super viele Leute, die da geguckt haben, Gaffer halt. Aber die sind halt nicht mit den Einsatzkräften aneinander geraten.
Der Unfall, der war ja so spektakulär, so aufsehenerregend, dass da tatsächlich eine Gesetzesinitiative gegen Gaffer gestartet wurde.
Dann. Genau, also Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der hat kurz nach dem Unfall härtere Strafen für Gaffer gefordert. Die Gesetzesinitiative hat Niedersachsen dann auch in den Bundesrat eingebracht. Da werden zum Beispiel Haftstrafen von bis zu 1 Jahr gefordert für Gaffer, die den Einsatz vor Ort gefährden. Da steht auch drin, dass du bestraft wirst, wenn du nach Aufforderung zum Beispiel nicht aufstehst und weggehst oder wenn du Bilder machst oder Unfallopfer filmst. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das gilt nämlich nicht für Tote, nur für lebende Personen. Und das soll sich auch ändern. Der Bundesrat hat dem auch schon zugestimmt. Trotzdem steckt der Entwurf noch im Bundestag in der Warteschleife, ist noch nicht zu Ende.
Aber heute ist im Bundestag noch ein ganz ähnlicher Gesetzentwurf besprochen worden.
Ja, also das Gesetz ist heute auch durchgekommen. Da geht es nicht direkt ums Gaffen. Es geht um die Situation an Tatorten und Unfallorten. Also Polizisten und Rettungskräfte, die sollen mehr Schutz genießen. Wer die angreift, der muss bald nämlich mit härteren Strafen rechnen, bis zu 5 Jahre. Auch wenn es gerade jetzt nicht um eine Festnahme geht oder eine andere Diensthandlung. Das ist jetzt so beschlossen worden. Ja.
Lass uns darauf mal gucken. Ist das nötig? Ist das Gaffer-Problem und das Respektproblem wirklich so schlimm?
Ja, also das hat uns der Berufsfeuerwehrmann Jörg Niesen heute gesagt. Er meint, das Problem ist in den letzten Jahren tatsächlich größer geworden.
Es kommt schon vor, dass wir uns Platz verschaffen müssen, keine Frage. Also wenn man vor 10 oder 20 Jahren als Feuerwehrmann oder auch als Polizist gesagt hat, machen Sie bitte Platz, räumen Sie den Weg oder ähnliches, dann hatte das eine andere Akzeptanz als heute. Ich glaube, es ist nicht nur ein Problem, mit dem die Feuerwehr kämpft, sondern eher ein gesellschaftliches Problem, dass das Ego vieler Leute heute anders im Vordergrund steht, als das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war.
Ja, einerseits, aber der Feuerwehrmann, der sagt auch, dass er es ein bisschen auch verstehen kann.
Ich glaube, es ist in erster Linie die Befriedigung der eigenen Neugier. Wenn man sich den Unfall in Bremervörde nochmal ins Gedächtnis ruft, dann sind das natürlich Bilder, die spektakulär sind. Und ich glaube, da ist es auch normal hinzuschauen. Aber spätestens in dem Moment, wenn Rettungskräfte auftauchen und versuchen, ihre Arbeit zu machen, sollte man Platz machen.
Ja, also gesunden Menschenverstand einschalten, egal wie unglaublich krass da gerade was passiert ist. Gaffer, die hießen vor kurzem einfach nur Schaulustige. Die hat es immer gegeben, die wird es auch immer geben. Aber wichtiger als Gaffer sind eben die Helfer. Das sollte jeder Gaffer oder Schaulustige auch verstehen und zur Not halt mit einem neuen Gesetz, das dann auch kommt.
Gesunder Menschenverstand. Hoffen wir mal, dass den die meisten zumindest haben. In Bremervörde sind 3 Männer heute verurteilt worden im sogenannten Gaffer-Prozess. Mit Gaffen hatte das allerdings kaum was zu tun. Trotzdem sind gerade neue Gesetze dazu auf dem Weg. Klaus Jansen hatte die Infos.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Donald Trump sagt über seine Präsidentschaft, sie sei historisch. Seine Gegner antworten, ja, Das stimmt, historisch schlecht ist diese Präsidentschaft. Selbst bei Trumps Haussender Fox News war zu hören, Trump verfehlt in dramatischer Weise seine selbstgesteckten Ziele in den 100 Tagen. Und bei NBC hieß es, dies sind die schlechtesten 100 Tage, seit diese Messlatte eingeführt wurde. Wir haben eben in der Sendung schon mit dem Trump-Fan Nicholas Smith gesprochen. Jetzt mit dem 18-jährigen Trump-Gegner John Grosser. John, fangen wir mal ganz allgemein an. 100 Tage Trump. Was lief deiner Meinung nach extrem negativ und was vielleicht sogar ein bisschen positiv?
Also extrem negativ lief die Besetzung seines Kabinetts. Wir haben in so gut wie jedem Ministerium in den USA als Minister denjenigen, der am schlechtesten geeignet dazu ist. Wir haben als Energieminister einen Mann, der das Energieministerium, als er mal Präsidentschaftskandidat war, abschaffen wollte. Wir haben als Bildungsministerin eine Frau, die noch nie mit dem öffentlichen Bildungssystem zu tun hatte. Wir haben als Chef der Klimaschutzbehörde jemanden, der nicht an die globale Erwärmung und nicht an den Klimawandel glaubt. Und das ist wirklich katastrophal. Deswegen werden die meisten Ministerien gerade angeführt von den inkompetentesten Leuten, die man sich für diese Jobs vorstellen könnte.
Positiv?
Positiv aus meiner Sicht, dass viele der schrecklichen Dinge, die er für die ersten 100 Tage und meistens sogar für den ersten Tag versprochen hat, er sagte immer, day one, we'll do this on day one, dass er die entweder nicht geschafft hat oder einfach gelogen hat. Er hat gesagt, Einreisestopp. Fehlgeschlagen. Die Gerichte haben gesagt, kannst du nicht machen. Er hat gesagt, den Affordable Care Act, Obamacare, Gesundheitsreform, bringen wir durch. Tag 1 fange ich an damit. Hat nicht geklappt. Seine eigene Partei wollte dieses Gesetz nicht abschaffen. Es gab Unstimmigkeiten darüber. Gesetzesentwurf ist fehlgeschlagen. Er hat gesagt, Kommunalregierungen und Städte und Bezirke, die nicht mit uns kooperieren, wenn es darum geht, illegale Einwanderer rauszuschmeißen, die wollen wir sanktionieren. Hat nicht geklappt, hat ein Gericht blockiert. Er hat gesagt, am ersten Tag setze ich mich mit meinen Generälen hin und sage, ihr habt 30 Tage Zeit, um einen Plan gegen den Islamischen Staat zu entwerfen. Ist noch nichts passiert, wir haben nichts davon gehört und die 100 Tage sind fast rum. Er hat gesagt, am ersten Tag lasse ich meine Ministerien China zum Währungsmanipulator erklären. Hat er nicht gemacht, war gelogen. Er wollte die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Nichts. Er hat ganz viele schreckliche Sachen vorgeschlagen, die er dann nicht geschafft hat aufgrund seiner eigenen Inkompetenz oder wo er einfach seine Wähler angelogen hat und nie vorhatte, das zu machen.
Ich höre daraus, du freust dich darüber und wir haben ja vergangenes Jahr schon mal gesprochen. Im Dezember hast du mal geäußert, dass du tatsächlich Angst hast vor Trumps Präsidentschaft. Ist das immer noch so?
Das ist natürlich immer noch so. Der Grund, warum viele seiner Sachen nicht geklappt haben, ist, weil das amerikanische Volk sich gegen ihn aufgelehnt hat. Wir haben republikanische Mitglieder des Kongresses, vor allem des Repräsentantenhauses, die von ihren Wählern in ihren Distrikten immer wieder zur Rede gestellt werden. Da wird immer wieder gesagt, mit diesem Mann könnt ihr nicht kooperieren, mit diesem Mann könnt ihr nicht zusammenarbeiten. Das hat dazu geführt, dass einige Gesetzesinitiativen nicht durchgekommen sind. Wir haben Landesregierungen, demokratische Landesregierungen, die vor Gericht, vor den Bundesgerichten gegen die Bundesregierung vorgehen und sagen, so nicht, so nicht, so nicht, ihr könnt nicht die Einreise verbieten, ihr könnt nicht das und das machen und nur deswegen sind seine Sachen blockiert, weil die Menschen gegen ihn kämpfen. Das Bild, das er jetzt dem Rest der Welt von Amerika gibt, das lässt sich nur mit sehr viel Mühe und Aufwand in den nächsten Jahrzehnten reparieren.
Aber du hattest nämlich auch gesagt im Dezember, du hoffst sehr auf das demokratische System der USA, dass das hier nicht versagt und vieles abdämpft. Das ist ja dann hiermit genau so passiert.
Genau. Natürlich wäre es besser, wenn er nicht Präsident wäre. Okay. Aber ich bin sehr froh, dass Checks and Balances, vor allem die Kontrolle der Gerichte, über das, was die Regierung machen kann, dass das stark geblieben ist, dass wir da gegen ihn vorgehen können. Und ich bin sehr zufrieden und sehr froh über die Reaktion der Amerikaner. Als er den Einreisestopp verhängt hat, gab es an den Flughäfen Proteste. Wir haben den Women's March gehabt, wir haben den Science March gehabt. Unglaubliche Unterstützung für alle, die gegen ihn kämpfen.
Guck mal, kein Mensch braucht mehr irgendwelche Spiegelartikel oder so über die 100 Tage Trump zu lesen. Du hast alles aufgezählt im Prinzip. Aber sorry, dass ich dich immer wieder mit deinen eigenen Zitaten von Dezember zuballere. Du hattest nämlich da auch gesagt, Trump muss zeigen, dass er nicht der gleiche ist, der gleiche Trump wie im Wahlkampf. Ich befürchte, hier wurdest du enttäuscht, oder?
Nun ja, er hat natürlich einige Sachen, die er im Wahlkampf seinen Wählern versprochen hat, nicht getan.
Aber er wollte sie tun.
Ja, ja, das sind aber leider die Sachen, die er jetzt gelassen hat, sind leider die Sachen, denen ich zustimmen würde. Als er gesagt hat, wenn wir schon Obamacare ersetzen, möchten wir trotzdem die guten Teile davon, die euch wichtig sind, euch Wählern, behalten, hat er sich von den anderen Republikanern abgesetzt. Solche Projekte, solche Sachen, von denen haben wir nichts mehr gehört. Die hat er jetzt vergessen. Das Schlechte, das, was ich kritisiert habe, das will er weiterhin durchsetzen. Und deswegen, er ist leider in den Punkten, die wirklich gefährlich sind, derselbe Trump geblieben wie vorher. Er hat nicht aufgehört zu twittern. Wir sehen, zu jeder Position, die er einnimmt, gibt es einen Tweet von vor 5 Jahren, wo er genau das Gegenteil sagt. Mhm. Also es ist schrecklich zu sehen, wie er tweetet darüber, dass der Präsident ja jetzt golfen geht, nachdem er irgendwas über Syrien gesagt hat, selber aber Schläge gegen Syrien anordnet und dann golfen geht.
Wobei er dann noch nicht mal selber wusste, dass es Syrien war, sondern er hat ja dann auch noch im Interview gesagt, wir haben die Bomben in Richtung Irak geschickt. Ja,
genau. Und dabei über den Schokokuchen gesprochen. Es ist eine Farce.
Ja, aber schämst du dich in solchen Augenblicken, US-Amerikaner zu sein?
Nein, ich weiß nämlich, dass die Mehrheit des Landes sich gegen ihn gewendet hat, dass er mit mehreren Millionen Stimmen verloren hat. Ich schäme mich, dass er gewählt worden ist, aber ich schäme mich nicht fürs Land.
John Grosser, Anhänger der Demokraten in den USA und Trump-Gegner zu den knapp 100 Tagen des neuen Präsidenten im Amt.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Ein Summa Cum Laude gibt's an der Uni Gießen leichter als in Marburg oder Heidelberg. So könnte man eine Analyse des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung interpretieren. Demnach wird die Bestnote in der Doktorarbeit seltener bei den Medizinern vergeben, aber immer öfter in den Wirtschaftswissenschaften. An den Unis Mannheim und Gießen gäbe es für 60% der Promotionen ein Summa Cum Laude. Deutlich seltener zum Beispiel an der Uni Heidelberg oder der Humboldt-Uni in Berlin. Auch in der Psychologie wird an manchen Unis mit guten Noten nur so um sich geworfen, an anderen gegeizt. Laut der Untersuchung wird die Note mit höchstem Lob in Doktorarbeiten insgesamt seit Jahren ziemlich oft vergeben. Knapp 20% der Arbeiten bekommen sie. Die Autoren räumen ein, dass zwar theoretisch gute Unis auch exzellente Doktoranden anziehen könnten, aber die Noten passten nicht so wirklich zum Ranking der Hochschulen. 15.000 Jahre, 130.000 Jahre, da kann man sich schon mal vertun. US-amerikanische Paläontologen haben Hinweise gefunden, dass Nordamerika möglicherweise viel früher besiedelt wurde als bisher gedacht. Sie haben in der Nähe von San Diego Fossilien urzeitlicher Tiere gefunden, schreiben sie im Fachmagazin Nature. Deren Knochen haben den Forschern zufolge auffällige Spuren, so als seien die Tiere mit Steinen zerlegt worden. Das Spannende, sowohl die Gesteinsschicht, in der die Knochen gefunden wurden, als auch die physikalische Altersbestimmung sagen, dass die Knochen über 130.000 Jahre alt sind. In den Geschichtsbüchern steht aber bis jetzt, Nordamerika wurde vor 15.000 Jahren besiedelt. Bisher gibt es aber nur Indizien, also Werkzeugspuren an Tierknochen, keine Knochen menschlicher Vorfahren selbst. Wer 10 Millionen Twitter-Follower hat, kann schon mal kein Technikverweigerer sein. Es ist trotzdem überraschend, dass Papst Franziskus jetzt einen TED-Talk gehalten hat. Allerdings war er dafür nicht wie sonst üblich auf einer Konferenz vor Ort, sondern hat sich per Skype aus dem Vatikan zuschalten lassen. TED war ursprünglich eine US-Innovationskonferenz, auf der Menschen neue Ideen vorgestellt haben. Die Vorträge wurden auf einer eigenen Website gesammelt. Mittlerweile werden Konferenzen weltweit organisiert, auf denen Wissenschaftler, Künstler, Politiker oder einfach Menschen mit einer interessanten Geschichte 18 Minuten Zeit haben, einen Einblick in ihre Arbeit oder ihr Leben zu geben. An die Zeitvorgabe hat sich übrigens auch der Papst gehalten. Unter dem Titel The Future You lobte der Papst den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Dabei sei es aber wichtig, erinnerte er, das Leid anderer Menschen nicht zu ignorieren. Für ihn gäbe es kein Du ohne ein Wir.
Die Radio Wissen.
Eisbeutel, Kühlpads, eine Crushed-Eistüte, die Tiefkühlpackung Erbsen. Egal, was ihr da Eiskaltes nehmt, es soll Wunder bewirken. Nicht bei kühlen Drinks, sondern wenn ihr blutet. Laut US-Medizinern der Uni Buffalo sollen Eisbeutel auf dem Gesicht bei Blutungen helfen. Und zwar soll dadurch der Blutdruck steigen und das Blut soll sich bei den lebenswichtigen Organen zentrieren. Und damit weg auch natürlich von der Wunde. Die Wirkung soll maximal 15 Minuten anhalten, heißt es in dieser Studie. Ist aber vielleicht nicht bei jeder Verletzung die beste Idee. Deswegen sprechen wir mit unserem Notfallmediziner Dr. Johannes Wimmer darüber. Johannes, bei Nasenbluten so einen kalten Waschlappen in den Nacken legen, das kennt man ja. Was ist jetzt neu an dieser Eisbeutel-Variante?
Ja, es gibt ja verschiedene Sensoren im Körper und man kann ja eben sozusagen auch den Körper steuern, indem man gewisse Reflexe setzt. Also man kennt das noch aus den Jackie Chan-Filmen, wenn er da irgendwie gegen den Hals schlägt oder den Todesstoß macht, dann reagiert der ganze Körper. Und so ähnlich soll das auch funktionieren, dass die Kälte im Gesicht dafür sorgt, dass der Körper sich insgesamt runterreguliert und das Blut eher zentriert.
Wo ist denn dann da genau der Knopf im Gesicht, wo der Eiswürfel hingehalten werden sollte?
Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob man diesen Knopf genau kennt. Also es sind halt einfach wahnsinnig viele Nervenenden und die sorgen eben dafür, dass dann die Wahrnehmung oder dass es so verarbeitet wird, dass der Körper sich zentral reguliert. Und das merkt man ja auch selber, wenn man mal draußen ist und die Wangen kalt werden, obwohl man so richtig dicke, muckelig eingepackt ist, reagiert man ja anders, als wenn sozusagen alles warm wäre.
Aber wie genau soll das mit den Eiswürfeln funktionieren? Was genau passiert dann da?
Ja, also die Problematik ist ja bei der Blutung gar nicht so sehr nur die Blutgerinnung, sondern eben auch sozusagen die Durchblutung und wie die Gefäße aufgebaut sind. Es ist ja unterschiedlich, ob ich mich jetzt verletze an einer Vene oder einer Arterie. Und dieser Eisreiz oder diese Reize sollen halt eben dafür sorgen, dass der Blutdruck sich so verändert, dass ich zum Beispiel bei Blutverlust dann eben nicht so sehr weiter ausblute. Das ist ja das Kritische. Also wenn ich jetzt ein bisschen blute, dann kann ich draufdrücken und fertig ist. Aber das Problem ist ja, wenn ich gewisse Mengen verliere, dann brauche ich das Blut zentral. Nicht in den Armen und nicht in den Beinen, sondern zentral. Und dieser Reiz soll dadurch wohl verstärkt werden.
Wie ist das denn bei schweren Verletzungen zum Beispiel? Wenn ich sehr viel Blut verliere, wie viel Blut darf ich überhaupt verlieren maximal?
Ja, also maximal sagt man, ab einem Liter wird es kritisch. Der Körper hat ja so um die 6-7 Liter Blut, je nachdem wie groß und wie schwer ich bin, kann es auch mehr sein oder weniger. Aber ein Liter ist auch schon eine richtige Menge. Also wenn man sich mal überlegt, 100 Milliliter Blut auf dem Boden, das sieht schon nach wirklich, wirklich viel aus. Und ein Liter, das ist schon etwas, was bei Verletzungen auftritt, wo zum Beispiel eine Arterie im Bein durchtrennt ist oder eine Schusswunde. Also das sind dann schon wirklich massive Verletzungen. Und der Körper braucht das Blut, um den Druck in den Organen und die Funktion aufrechtzuerhalten. Und wenn das Blut weg ist, wird kein Sauerstoff mehr transportiert, funktionieren die Organe nicht und man geht in den Schock und stirbt.
Es gibt ja auch noch so andere Lösungen. Es tauchen immer wieder Nachrichten über Mittel auf, die Blutungen stillen sollen. Vor knapp 10 Jahren zum Beispiel so eine Spritze, durch die Nanoblättchen dann die Blutung stillen. Wie genau soll so eine Spritze funktionieren?
Ja, das, was man da immer wieder versucht, ist, dass man irgendwas imitiert, was im Körper für die Gerinnung zum Beispiel zuständig ist. Also, dass man sagt, das Blut gerinnt ja und dafür braucht es verschiedene Faktoren, zum Beispiel das, was zwischen den Zellen ist oder auch Fibrin. Und das versucht man dann irgendwie zu imitieren, damit das dann eben sich alles verschließt. Jetzt ist das Problem bei so einer Nanospritze, wenn ich die jetzt irgendwo hinspritze, dann kann es auch sein, dass sich die Gefäße komplett verschließen. Dann habe ich ein Problem. Hm. Also, man muss das natürlich auch genau richtig einsetzen. Das macht man heute ja sogar noch, dass man zum Beispiel, wenn man so eine Gefäßaussackung im Gehirn hat oder andere Probleme hat, dass man die thrombosieren kann. Also dass man das Blut, das da drin ist, so verschließt, dass halt eben davon keine Gefahr mehr ausgeht, dass es platzt. Aber dass man jetzt einfach sagt, ich spritze mal irgendwo, wie mit so ein bisschen Wasser an der Spritze, und ich spritze mal irgendwo drüber und es heilt schneller oder es ist auf einmal alles dicht, das funktioniert eben nicht. Deswegen hat sich das in der Praxis auch noch nicht bewährt.
Aber lass uns nochmal gerade ganz kurz zu dem Eis zurückkommen. Du bist Notfallmediziner. Also wenn ich mir jetzt wirklich eine schlimme Verletzung zuziehe, ich habe echt eine offene Wunde, blute ganz schön, will jetzt auch gleich ins Krankenhaus fahren, hole ich mir dann noch eine Packung Erbsen aus dem Tiefkühler und lege die mir aufs Gesicht. Ist ein guter Tipp.
Also ganz ehrlich, ich würde es anders machen. Das Hauptproblem ist, wenn ich wirklich stark blute und wenn das Blut richtig wie so ein kleiner Springbrunnen immer so sozusagen rausspritzt, dann ist es eine arterielle Blutung. Das heißt, ich muss diese Blutung mechanisch stoppen. Also indem ich zum Beispiel einen Gürtel umlege, den ganz fest zuziehe oder typischerweise, was man aus dem Militär kennt, ist, man legt irgendwie ein Kabel oder was auch immer drum, macht einen Knoten rein, steckt dann nochmal unter Haut und dem Kabel einen Stock durch und dreht das dann wie so ein Schraubenzieher oder wie so ein Korkenzieher zu, damit dann halt wirklich die Blutung aufhört. Weil also da so viel Eis kann ich mir gar nicht ins Gesicht legen, wie schnell ich dann sonst verbluten kann.
Eisbeutel auf dem Gesicht. Vielleicht nicht unbedingt der erste und wichtigste Schritt, wenn eine Verletzung stark blutet, sagt Dr. Johannes Wimmer in D-Radio Wissen. Aber es sieht halbwegs lustig aus. Wir haben es vorhin ausprobiert und auch ein Foto gemacht. Da habe ich einen Eisbeutel auf dem Kopf. Findet ihr bei uns im neuen Instagram-Account dlfnova.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Drohnentaxen. Damit war mal vor ein paar Monaten Dubais Verkehrsministerium in den Schlagzeilen. Es ging da um automatisch betriebene Drohnentaxen. Die sollen ab Sommer diesen Jahres starten und dann ja sowohl auf den Straßen als auch in der Luft unterwegs sein. Hier ist D-Radio Wissen. Und vor ein paar Tagen kam dann dieses Video von einer Ein-Personen-Drohne namens Flyer. Die soll auch dieses Jahr in Serie gehen. Seit zig Jahren träumen wir von fliegenden Autos. Mit jedem Staukilometer bekommen diese Träume natürlich auch neuen Aufwind. Wie lange ist es denn jetzt noch? Und welches Modell würde denn eigentlich zu mir passen, Stefan Beuting?
Lightning. E-Hang. Flyer, Lilium Aviation, Z-Aero, Pal-V, Carplane, Volocopter, futuristisches Fluggeräte-Name-Dropping. Würde das jetzt so weitergehen, die Sendung wäre schnell voll. Mittlerweile sind es so viele, es müsste ein Quartett von Flugautos geben. Das könnten wir spielen und uns so einen Marktüberblick über den ganzen Laden verschaffen. Flughöhe 3500 Meter, sticht. Heute Mittag hatte ich jemanden am Telefon, der das eigentlich wie kein Zweiter spielen können müsste. Quartett.
Nee, sagt mir gar nichts.
John Brown, Unternehmer, Pilot und Gründer der Carplane GmbH, einer Gesellschaft, die ein Auto baut, das so aussieht wie ein Katamaran. Beim Fahren sind die Flügel in der Mitte, Spezialknopf drücken und 15 Sekunden später sind die Flügel ausgeklappt und das Auto ein Sportflugzeug.
Ja, ja, na, da in Australien haben wir so Karten und da stehen drauf Schlangen. Da muss man sofort sagen, Giftmenge, Verbreitungsgebiet und so weiter.
Prima. Also doch Quartett. Wir vergleichen, wo die Stärken sind und die Schwächen und die Besonderheiten. Beim Flugauto müssen da aber spezielle Kategorien her, wie zum Beispiel Flugmodus. Das Carplane von John Brown wäre eben ein straßenfähiges Flugzeug.
Die andere Gattung könnte man Hubschrauber oder Senkrechtstarter nennen.
Senkrechtstarter wie der Volocopter oder Lilium Aviation, die haben einen entscheidenden Vorteil. Rein flugtechnisch brauchen sie keine Start- und Landebahn, ließen sich also theoretisch auch innerhalb von Städten einsetzen, wenn da nicht die Vorschriften wären.
Es gibt in Deutschland Flugplatzzwang und die Hubschrauber-Senkrechtstarterplätze, die es gibt, die sind meistens in Verbindung mit einem Krankenhaus. Das heißt, die Vorstellung, dass man ein Flugauto ruft und das Ding vor dem Haus landet und einen irgendwo hinbringt, das ist in Deutschland schon rechtlich nicht umsetzbar.
Mit seinem Flugauto kann er zumindest Garage mit Sportflugplatz verbinden, dann fliegen und umgekehrt. Es gibt unzählige kleine Pisten in der ganzen Republik. Als Kategorie im Flugauto-Quartett ganz oben wäre auf jeden Fall die Rubrik Zulassungswahrscheinlichkeit und Realisierbarkeit. Auch hier hätte Brown einen Vorteil, denn sein Ding ist nichts Neues. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Auto und ein Flugzeug, nur eben in einem. Trotzdem ist es leider so,
bis heute können wir immer noch keins kaufen.
Professor Heinrich Bülthoff vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen. Bülthoff erforscht die Bedingungen, damit fliegende Autos auch mal endlich fliegen, um die vollgestopften Straßen zu entlasten. Wichtige Kategorie für ihn, wer fliegt? Pilot oder Computer?
Wir können ja nicht jeden Autofahrer zum Piloten machen.
Autonomes Fliegen sei viel leichter zu realisieren als autonomes Fahren, sagt Bülthoff.
Ich denke eher daran, dass wir irgendwas brauchen, sozusagen einen Volkscopter, der für jeden zugänglich ist und vielleicht auch nicht unbedingt jeder besitzen muss, sondern eher an Taxiservices.
Spannend wäre die Quartettkategorie Auftrieb. Zwischen reinen Drohnen und Flügelprinzipien wie dem Carplane gibt es massig Mischformen. Zum Beispiel den Pal V, einen Tragflügelschrauber aus den Niederlanden, oder den Lilium Aviation. Ein Flugzeug, was viele kleine Rotoren in den Flügel integriert hat. Der Flügel kann dann bei Start und Landung in die Senkrechte gekippt werden. Wahnsinn, dass wir heute schon über solche Feinheiten reden wie technische Lösungen für knickbare Rotorblätter oder im Fall von John Brown die Einhaltung der Euro 6-Norm für sein Carplane.
Es war vor 5 Jahren noch so, dass man mich für einen Spinner gehalten hat.
Das sei dann in letzter Zeit weniger geworden. Morgen hält er übrigens einen Vortrag vor chinesischen Investoren. Und in 5 bis 10 Jahren, schätzen Bülthoff und Brown, fliegen uns allen ganz selbstverständlich die Autos um die Ohren.
Ja, wenn Sie das auf Köln beschränken, dann wird es auf jeden Fall ein Flugautokonzept von der Sorte straßenfähiges Flugzeug sein, was am ehesten als nächstes am Fenster bei Ihnen vorbeifliegt.
Stefan Beuting, unser Reporter über fliegende Autos. War da was für dich dabei, Klaus?
Ich will alle.
Tatsächlich?
Ja, ich miete mir jetzt mal eine Garage an. Oder was braucht man dann? Hangar, ne?
Ich will gar keinen
Hangar.
Ehrlich gesagt, der Professor hat es genau richtig gesagt.
Mhm.
Das sollen andere kaufen und dann das als Taxiunternehmen anbieten. Dann würde ich mitfliegen.
Ich will selber fliegen.
Ich will es nicht selber haben.
Ich will auch nicht mehr
Ach, so viel Zeug immer haben. Das war die Redaktionskonferenz am Donnerstag mit Ralf Günther und Klaus Janssen.
Bye-bye.
Ciao.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.